Domradio ist unterwegs. Wir sind auf der Frankfurter Buchmesse. Kann jemand, der nicht an Gott glaubt, Tage mit Gott verbringen? Das scheint eher unmöglich. Gäbe es da nicht den Schriftsteller Axel Hacke, der einen Mann erfunden hat, dem genau das passiert? Die Tage, die ich mit Gott verbrachte, so heißt das Buch von Axel Hacke, mit Bildern von Michael Sowa. Axel Hacke ist bei uns. Guten Tag.
Hallo, grüß Gott.
Wie geht das? Kann ein Mann, der nicht an Gott glaubt, Tage mit ihm verbringen?
Naja, ich hatte immer schon als Kind eigentlich und als Jugendlicher auch so die Idee von Gott als einem etwas melancholischen älteren Herrn, der ein wenig von seiner eigenen Schöpfung, von dem, was er selber gemacht hat, enttäuscht ist, weil das alles nicht so geworden ist, wie er sich das gewünscht hat, weil doch manches ihm missglückt erscheint, wie man als Schriftsteller manchmal so Figuren hat, die irgendwo warten. Ja? Und dann passierten diese Dinge in Paris, das Attentat auf Charlie Hebdo und im Bataclan, auf dem jüdischen Supermarkt. Da muss diese alte Frage mal gestellt werden, wie kann Gott das zulassen? Und die muss man dieser Figur mal stellen. Und das habe ich gemacht.
Sie lassen ihn zunächst ganz groß auftreten. Da fällt jemandem die ganze Welt auf den Kopf. Und damit diesem jemand die Welt nicht auf den Kopf fällt und er daran stirbt, wird er vom Gott zur Seite geschubst. Also es beginnt zunächst mit einer Rettung, ja eigentlich.
Ja, so kommen die beiden in Kontakt. Gott rettet ihm, dem Erzähler, das Leben, weil er ihn von der Bank schubst, als so ein Globus gerade aus einem Fenster geworfen wird über dieser Bank. Und dann ist er aber einfach wieder weg, also er verschwindet. Und er taucht aber ganz plötzlich auch immer wieder so zufällig geplant im Leben des Erzählers auf. Und so lernen die beiden sich kennen. Und irgendwann merkt er natürlich, dass es hier nicht nur einfach mit irgendeinem älteren Herrn zu tun hat, sondern dass es sich um den Schöpfer handelt.
Aber der Erzähler glaubt nicht an Gott. Und er nimmt es fast als selbstverständlich an, dass er sich regelmäßig mit Gott trifft. Das erscheint einem komisch, oder?
Ja, er fragt ja Gott, warum bist du eigentlich hier? Was willst du hier? Willst du mich bekehren und so? Und Gott sagt zu ihm, nein, du sollst nicht an mich glauben. Ich glaube ja nicht mal an mich selbst. Die meisten Leute glauben an einen Gott, den sie sich selbst erfunden haben und dem sie auch täglich Zwiesprache halten. Aber das bin nicht ich. Ich bin der, der jetzt hier ist. Und er sagt zu ihm, du brauchst nicht an mich zu glauben, du sollst einfach nur das mit mir zusammen erleben, was wir erleben, und du sollst unserem Gespräch zuhören und daran teilnehmen. Das ist eigentlich alles, was er von ihm verlangt.
Sie haben das eben schon gut oder schön beschrieben. Gott ist der Schöpfer, dem einiges schiefgegangen ist. Erst recht nach den Attentaten, das, was in der jüngsten Vergangenheit passiert ist, taucht es ja auch wieder die Frage, wie kann Gott das zulassen? Und in dem Buch ist Gott auf einmal trostbedürftig. Das ist in Ihrem Buch jetzt ein gewaltiger Rollentausch, finde ich. Denn eigentlich tröstet der Glaube an Gott, das ist eigentlich die Höhe, wenn Gott diese Kernkompetenz des Trösters verliert. Damit machen Sie ihn eigentlich unglaubwürdig, oder?
Das ist die Grundfigur. Dieser Gott sucht Trost bei seiner eigenen Schöpfung. Er sucht sogar ein bisschen mehr als Trost. Er sucht sogar eigentlich Verzeihung sogar für das, was er getan hat eigentlich und was für viele Menschen ja nicht leicht zu ertragen ist. Wir leben ja hier in einem sehr glücklichen Teil der Welt. In anderen Teilen ist es ja viel, viel schwieriger. Und das ist die Grundfigur, das umzudrehen, einfach dieses Verhältnis einfach mal umzudrehen. Der Trostsuchende ist in diesem Fall Gott. Solche Umdrehungen, die mag ich halt sehr. Das habe ich auch in meinem Buch Der kleine König Dezember mal gemacht. Nicht? Da gibt es also einen kleinen König, der lebt in einer Welt, wo man groß geboren wird. Und man wird immer kleiner und kleiner. Am Schluss stirbt man nicht, sondern man ist einfach nicht mehr zu sehen. Und der Effekt solcher Umkehrung ist, dass die Welt sozusagen einmal auf links gedreht wird. Man ist in der Lage, dadurch sie neu zu sehen. Das ist das, worum es mir geht. Einfach mal einen anderen Blick auf das eigene Leben und auf die Welt zu bekommen und daraus seine Schlüsse ziehen zu können.
Aber wir Menschen sind doch selbst an diesem ganzen Unglück schuld, an den Kriegen, an den Attentaten. Da kann Gott doch nichts dafür. Er hat uns geschaffen mit der Freiheit, uns für gut oder böse zu entscheiden. Und jetzt haben wir uns in vielen Dingen für das Böse entschieden. Da kann Gott doch nichts für.
Naja, aber hat er sozusagen auch das Böse geschaffen in dem Sinne, dass wir fähig sind, das Böse zu tun. Er hat ja nicht nur das Böse bei uns geschaffen, sondern auch das Leiden in der Natur sozusagen geschaffen. Er hat eine Welt geschaffen, die nicht vollkommen ist. Er selber sagt, ich habe das Böse geschaffen. Wenn man das Böse nicht hätte, wüsste man ja nicht, was gut ist. Also man braucht das ja als Entscheidungshilfe. Das ist ja gerade der Punkt. Man kann sich ja nur zwischen Dingen entscheiden, die es auch wirklich gibt. Also insofern muss das Böse sozusagen auch erstmal irgendwie in der Welt sein. Und darum geht es eben, wenn Sie da Ihre Wanderungen durch die Stadt machen, da begegnen Sie ja sozusagen dem Bösen auch.
Sie kleiden das in wunderbare Bilder. Da ist die Wespe, die, um zu überleben, ein anderes Lebewesen tötet. Sie handelt nicht böse, obwohl es böse ist, was sie tut. Also das ist von Ihnen wunderbar in diesem Bild erläutert. Und das ist auch in anderen Bildern so. Es geht um Schönheit, es geht natürlich auch um das Glück. Und es geht auch um den Kern der Welt. Das ist die Gleichgültigkeit, das große Egal in Ihrem Buch. Warum ist die Gleichgültigkeit der Kern der Welt?
Weil die Welt auch ohne uns beide hier zum Beispiel, weiter existieren könnte. Jeder von uns kann, das glauben Sie mir jetzt nicht, aber es ist so, ich versichere Ihnen, es ist so. Es würde sich immer weiter drehen. Jeder von uns kann verschwinden, kann in den nächsten Augenblick tot sein und trotzdem geht die Welt einfach weiter. Und das ist sozusagen das, was ich mit Gleichgültigkeit meine. Der Kern der Welt ist diese Gleichgültigkeit dem Einzelnen gegenüber. Und damit muss man ja erstmal fertig werden in seiner Egozentrik als Mensch. Ja? Dass wir nicht das Entscheidende sind in der Welt, sondern das Entscheidende ist etwas ganz Grundsätzliches. Gott hat das Leben geschaffen, hat die Welt geschaffen. Die wird es möglicherweise immer geben, aber uns Einzelnen nicht.
Aber es gibt Menschen, die ohne ihre Kolumne nicht leben könnten. Sie schreiben Bücher, die sie überleben werden. Sie haben Kinder und leben in ihren Kindern weiter. Das ist doch alles ein Stück Ewigkeit.
Das ist nicht wirklich Ewigkeit. Also es ist sehr schmeichelhaft, dass Sie das sagen. Es ist natürlich schön, auch wenn man gestorben ist, die Leute sich noch an einen erinnern, weil man Sachen geschrieben hat, die sie weiter lesen. Aber für mich persönlich spielt es vermutlich keine große Rolle. Also ich bin dann eben weg. Aber natürlich ist dieses etwas produzieren, sich auseinandersetzen mit der Welt, etwas schriftlich niederlegen, ein Bild malen, etwas Schönes schaffen. Das ist natürlich gerade auch eine Auseinandersetzung mit dieser Gleichgültigkeit. Es ist ja der Aufstand des Menschen gegen diese Gleichgültigkeit der Welt, dass er die nicht wahrhaben will. Und dass eigentlich durch dieses große Egal, das da im Buch vorkommt, erst sein Wille überhaupt geweckt wird. Ja? Erst das motiviert ihn, irgendwas zu tun.
Er kämpft gegen das Egal, er unterliegt bei diesem Kampf, weil dem Egal ist der Kampf und die Verletzung egal. Aber dann findet er doch eine Möglichkeit, er kitzelt es durch und das Egal lacht sich kaputt.
Er kitzelt es durch, ja, das ist so sein Angriff, seine spontane Aufwallung, ja, zu sagen, also Gott sagt ja zu ihm, du musst begreifen, dass du es bist, der das Leben sich packen muss. Deine Initiative, dein Wille ist es. In dem Moment, wo dir mal klar ist, der Kern der Welt ist diese Gleichgültigkeit, gewinnst du ja auch eine große Freiheit. Das ist ja ein existenzialistischer Gedanke. Du musst dir das Leben nehmen. Und da stehen sie eben noch beim großen Egal. Und das ist eben sein Moment, wo er sagt, so, ist mir jetzt scheißegal, was jetzt passiert. Ich probiere das einfach mal, ich mache das jetzt einfach mal. Und schnappt sich dieses große Egal, kitzelt es durch. Das ist so sein Moment, ist das.
Du musst etwas tun, du musst das Leben in die Hand nehmen. Das spielt auch in einer zweiten Handlungsebene in diesem Buch eine wichtige Rolle. Ihre Geschichte ist nämlich auch eine Vater-Sohn-Geschichte. Der Vater Ihres Helden wird, man könnte fast sagen, in dieser Geschichte auch sowas wie befreit. Befreit ins Leben, indem Gott eine Uhr aufzieht. Was hat es damit auf sich?
Das ist meine eigene Geschichte ja auch ein bisschen. Mein Vater gehörte dieser Kriegsgeneration an, Jahrgang 1920, zu Anfang des Krieges Soldat geworden, 7 Jahre lang im Krieg. Kriegsverletzt, der war am Ende des Krieges tief traumatisiert, ohne dass er gewusst hätte, was ein Trauma überhaupt ist. Damals gab es nicht an jeder Ecke eine psychotherapeutische Praxis, sondern die Leute mussten damit alleine fertig werden. Und das hatte zur Folge, dass mein Vater in mancher Hinsicht zu so ein bisschen zwanghaften Handlungen neigte. Also eine von diesen war eben, er hatte so eine kleine Standuhr im Wohnzimmer und die zog er jeden Abend, wenn die Tagesschau begann, stellte er die auf 8 Uhr wieder neu und zog sie auf. Das war so eine Handlung, das fand jeden Abend statt. Und diese Uhr habe ich von ihm geerbt. Die steht heute noch in meinem Büro, aber ich ziehe sie eben nicht mehr auf, schon gar nicht um 8 Uhr abends. Sie steht. Die Auseinandersetzung mit dieser Uhr des Vaters ist auch so ein bisschen natürlich dann die Auseinandersetzung mit dem Vater selbst und die Auseinandersetzung mit sich selbst. Und das kommt eben durch die Begegnung mit diesem Gott in dem Buch so ein bisschen in Gang.
Das ist ein sehr ernsthaftes Motiv. Es geht um die Angst. Der Erzähler sagt, ich habe von meinem Vater eigentlich nur vererbt, dass er mir nicht beigebracht hat, du musst mutig sein, sondern ängstlich, diese Ängstlichkeit des traumatisierten Vaters, die wirkt fort, aber der Sohn kann sich auch davon befreien, oder?
Jeder will ja was vom anderen, darauf kommt es in dem Buch ja an. Gott sucht Trost und Verzeihung bei den Menschen, er sucht bei Gott natürlich diesen Vater, diesen anderen Vater, der ihm Mut macht, sich das Leben zu packen, es in die Hand zu nehmen, nach vorne zu gehen, initiativ zu sein, das Leben nicht einfach verstreichen zu lassen, sondern es eben in die Hand zu nehmen. Das ist das, was er sucht und was er auch bekommt. Er bekommt diesen Ansporn, ja, und wird dadurch auch ein bisschen frei.
Das sind immer wieder große Fragen, die in diesen kleinen Geschichten auftauchen. Also auch die Frage nicht nur nach Trost, sondern auch nach Glück. Was ist Glück? Und dann wird Gott getröstet. Es tröstet Gott, wenn er glückliche Menschen sieht. Und die sieht er dann auch, oder?
Ja, er sieht eben die Familie des Erzählers. Also die spielt auch in dem Buch eine große Rolle, dieses Zusammenleben der Menschen, die sich haben, die sich gefunden haben im Leben, die einen Zusammenhang entdeckt haben zwischen sich und die diesen Zusammenhang einfach auch leben jeden Tag und die damit etwas empfinden, was man Glück nennen könnte. Und das ist natürlich der Trost für Gott, dass er sieht, das gibt es, das habe ich auch geschaffen. Und das kann man erreichen und man erreicht es auch. Und das ist etwas für ihn sehr Tröstliches und das ist das, was er gesucht hat bei seinem Besuch.
Und die Familie fragt sich natürlich, was passiert da mit dem Erzähler, der erzählt, er habe Tage mit Gott verbracht. Wie steht es um die Wirklichkeit und die Wahrheit so einer Geschichte? Die Wirklichkeit und die Wahrheit wird dann umgesetzt, indem der Erzähler seiner Familie diese Geschichte erzählt, oder?
Im Buch ist es so, dass sie ihm am Anfang ja nicht glauben, also sie hören ihm auch gar nicht zu. Sie halten ihn für fantasiereichen Menschen, der ihnen wunderbare Geschichten zum Einschlafen erzählt. Das freut sie natürlich sehr, aber sie denken eben, er hat sich alles ausgedacht. Und am Schluss des Buches kommt es eben dahin, dass sie zum ersten Mal sagen, das könnte ja möglicherweise richtig wichtig sein, was du uns da zu erzählen hast. Und da hören sie ihm eigentlich zum ersten Mal richtig zu und nehmen ihn zum ersten Mal nicht nur als so ein Spaßmacher wahr, sondern sie nehmen ihn zum ersten Mal wahr als jemand, der ihnen wirklich was zu sagen hat.
Und das in großen Bildern. Bei dem Schlussbild hatte ich auch das Gefühl, dass ich mich so verstanden fühlte, der Mensch ist doch eigentlich wie ein Fisch. Dieser Fisch kann das Meer um sich herum nicht sehen. Das ist einem Fisch immer unmöglich. Und so geht es ja auch dem Gott. Am Ende sieht der Mann, wie Gott die Welt dirigiert, die Naturgewalten beherrscht und dann still in sich zusammensinkt. Wir sind ja alle Fische im Wasser, die gar nicht wissen, was über uns hinaus existiert, oder?
Ja, das gibt ja diese wunderbare Karikatur aus Amerika, wo ein alter Fisch zwei jungen Fischen begegnet und der alte Fisch sagt zu den beiden jungen Fischen, wie ist denn das Wasser heute? So eine leutselige, joviale Frage und die beiden jungen Fische schauen sich an und sagen, was ist Wasser? Und das ist das, worum es eigentlich geht, ja, dass man das Element, in dem man lebt, eigentlich nicht wahrnimmt. Ja. Es ist eben da. Das Leben ist da und man registriert es aber nicht wirklich. Man lässt es nicht wirklich zu sich vordringen. Man setzt sich nicht damit auseinander. Man kapiert eigentlich nicht, was das Leben wirklich ist. Ja. Und darum geht es in dieser Anekdote und darum geht es auch in dem Buch. Dass man das Leben, ja, wie Gott in dem Buch sagt, lass das Leben nicht einfach verstreichen, sondern nimm es wirklich wahr als dein Leben. Du hast nur dieses eine. Du hast nur diesen einen Moment des Lebens, den du in der Weltgeschichte darstellst und andere Chancen bekommst du nicht. Du hast nur diese eine.
Nun gibt es abschließende Frage, diesen Ausdruck All-Age-Buch, also heißt ja nichts anderes als Familienbuch. Sie haben selbst Kinder. Wie war das? Haben die das Buch gelesen? Haben die das verstanden?
Sie haben es alle gelesen, es ist ja sogar Ihnen gewidmet. Es ist meiner Frau und meinen Kindern gewidmet. Am meisten gefreut hat mich ja meine jüngste Tochter, die ist 11 Jahre alt. Und die, also wir waren in Italien, wir bekamen in den Ferien das erste druckfrische Exemplar und ich machte den Umschlag auf und sie sagt sofort, was ist denn das? Habe ich gesagt, das ist mein neues Buch. Sie hat sich das geschnappt und hat sich aufs Sofa gesetzt und hat das in einer Dreiviertelstunde einmal komplett durchgelesen und war total begeistert. Und das war sozusagen meine erste Leserin und das hat mich schon sehr glücklich gemacht, dass sie auch so begeistert war von diesem Buch. Das war eine ganz, ganz große Freude.
Vielen Dank, Axel Hacke. Vielen Dank, dass wir mit Ihrem Helden einige Tage mit Gott verbringen können. Die Tage, die ich mit Gott verbrachte, so heißt das wunderbare Buch von Axel Hacke mit den wirklich tollen Bildern von Michael Sowa. Es ist im Kunstmann Verlag erschienen und es kostet 18 €. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch. Vielen Dank.